den letzten Tagen haben hohe deutsche Generäle eine eher geheime Telefonkonferenz abgehalten, also mit geheimen Inhalten, und wurden von den Russen abgehört. Und die Russen hatten nichts Besseres zu tun, als das ganze Band, wie man immer gerne sagt, also die Aufzeichnung davon, im Internet zu veröffentlichen. Also ihr könnt es euch selber auch anhören. Lohnt sich auch zum gewissen Grad. Ich werde später noch ein bisschen was dazu sagen. Aber worum es jetzt in diesem Video gehen soll, ist die Frage, wie kann man das Ganze eigentlich spieltheoretisch einordnen? Also was hat das für eine Bedeutung? Haben wir jetzt mit Dummheit zu tun oder versucht der eine den anderen zu überlisten oder was ist das eigentlich? Also wie gesagt, aus Sicht der Spieltheorie, also der Rationaltheorie, wie man auch mal so schön sagt. Ja? Also gucken wir uns die ganze Geschichte an. Die erste Ebene dabei ist, dass man sagt, naja, deutsche Generäle, die sind halt ein bisschen dumm. Ja? Reine Dummheit, die haben dann Fehler gemacht, haben sich abhören lassen auf eine ganz einfache Art und Weise. Das ist eben so. Ja? Müssen wir mitleben, dass die ein bisschen dumm sind. Ich weiß nicht, ob das die Sache wirklich trifft und da haben viele nicht gedacht, dass es die Sache so richtig trifft. Und deshalb ist auch gleich von Anfang an die Vermutung im Raum gewesen, dass das vielleicht eher so ein bisschen gesteuert war, dass es vielleicht Absicht war. Also, dass das Ganze so gemacht wurde, dass man den Russen absichtlich Informationen zuspielen wollte, aber auf eine Weise, dass es aussieht, als sei man abgehört worden. Und Sie müssen sich die Ebenen danach angucken. Also, man kann das Ganze natürlich so machen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, dass man die Absicht, die man hatte, als Dummheit darstellt. Also von Anfang an wollte man abgehört werden, stellt das aber als Dummheit dar. Es kann natürlich auch anders sein. Es kann sein, dass es wirklich Dummheit war, die man aber anschließend als Absicht darstellt und sagt, nee, das haben wir alles nur gemacht, damit wir abgehört werden, um zu verschleiern, dass man eigentlich blöd war. Also Sie merken, es gibt da verschiedene Ebenen, das kann man auch weiter fortführen. Ja? Also das, was ich eben einmal skizziert habe, lässt sich in der anderen Richtung oder in der gleichen Richtung, aber sozusagen immer weiter fortführen. Wir können aber auch mal in die Rolle der Russen schlüpfen und können uns fragen, was macht man eigentlich aus Sicht der Russen? Traut man eigentlich so eine Information? Oder geht man eher davon aus, dass man dieser Information misstrauen muss, weil es eben das als ja, so eine Art Falle oder sowas angelegt war? Ja, ist ein Köder, mit dem einfach nur irgendwas untergejubelt werden sollte. Und anschließend zeigt man eigentlich, dass man die Information hat, oder zeigt man, dass man sie nicht hat? Und wenn man sie hat, dann ist immer die Frage, macht man das eigentlich verdeckt oder macht man das offen, dass man das zeigt? Also im verdeckten Fall kann man ja sagen, nur einzelnen Kreisen sagt man das. Also weiß ich, nur den deutschen Geheimdiensten oder so teilt man das mit. Oder aber eben, wie es hier geschehen ist, man gibt es der Öffentlichkeit mit. Vielleicht erinnern Sie sich an eine ähnliche Situation, die wir vor einiger Zeit hatten, als nämlich die Pipeline gesprengt worden ist, die Nord Stream Pipeline. Auch da geht es ja zum gewissen Grad darum, die Dinge darzustellen, also von demjenigen, der es wirklich war, so darzustellen, dass es von außen her nicht mehr richtig erkennbar war, in dem Fall, wer war es denn eigentlich? Ja, und hier ist es auch so, Sie können hier keinem so ganz richtig trauen. Ja, und das ist eben die nächste Frage, auf welcher Ebene trauen Sie eigentlich diese Situation? Und bei den Russen tun die eigentlich so, als würden sie diese Information trauen oder tun sie so, als würden sie der Information nicht trauen? Ja, das sind ja alles strategische Entscheidungen, die dahinter stehen. Und soweit, wie wir das bisher hier besprochen haben, ist das die Denkweise der sogenannten Strategeme. Kriegslisten. Bei einer Kriegsliste ist die Besonderheit, dass sie immer eine endliche Denktiefe haben. Also sie denken nicht, weil ich denke, dass er denkt, dass ich denke, so weiter, auf unendliche Weise, sondern sie hören an einer bestimmten Stelle auf. Also jede Kriegslist basiert immer auf einer eingeschränkten Rationalität und basiert immer auf dem Gedanken, dass die Denktiefe des anderen endlich ist und man selber nur einen Schritt weiter denken muss als der andere, um auf die Art und Weise die Oberhand zu gewinnen. Ja, natürlich setzt die Kunst herauszufinden, ja, wie weit denkt der denn? Ja, also wenn der 5 Schritte denkt und man denkt selber 6, dann ist es gut, denkt man selber 7, ist vielleicht schlecht, weil es dann schon wieder in eine andere Richtung zuschlägt. Ja, also Sie merken die Idee, die dahinter steht. Und für den Fall, dass Sie meinen Kanal verfolgen, kennen Sie das, dass ich hier häufiger von Strategien spreche, in Kriegslisten. Und das ist eine Sache, die man bei einer Kriegslist für meine Begriffe ganz klar im Kopf haben muss. Und jetzt wissen Sie natürlich auch, wenn Sie regelmäßig hier sind, dass ich es mir nicht verkneifen kann, darauf hinzuweisen, dass ich ein Buch dazu geschrieben habe. Ja, hier ist es, die 36 Strategeme der Krise. Das heißt also, wenn Sie sich für diese Denkweise interessieren und sagen, klingt interessant, ja, wie man den einen oder den anderen überlisten kann, mit so verschiedenen Methoden, dann gucken Sie das gerne mal an, sind eben 36 solcher Kriegslisten drin. Aber jetzt gucken wir uns mal an, was ist eigentlich der Unterschied zu der Art und Weise, wie die klassische Spieltheorie denkt, die westliche Spieltheorie. Ja, diese Strategeme, so wie sie hier sind, die sind sozusagen zurückimportiert worden aus China. Wie denkt die klassische Spieltheorie? Die denkt so, dass sie sagt, nein, wir machen das nicht mit dieser eingeschränkten Rationalität. Wir gehen nicht davon aus, dass die Denktiefe des einen irgendwo endet und man nur einen Schritt voraus sein muss, sondern wir fragen uns jetzt, was passiert eigentlich, wenn man das Ganze unendlich weit denkt. Ja, das heißt also, wenn man es unendlich weit durchdenkt, also unendlich viele Ebenen von solchen Denkschritten, die ich eben skizziert habe, dann landet man bei einem sogenannten Nash-Gleichgewicht, über das ich hier auf meinem Kanal auch häufiger mal gesprochen habe. Ja? Und Das ist auch der Grund dafür, dass ich die Strategien am Anfang als erstmal davon gehört habe, also gerade diesen chinesischen Strategien, weshalb ich die am Anfang eher für ein bisschen was Dümmliches gehalten habe, weil die eben von der endlichen Denktiefe ausgehen. Aber es sind eben zwei unterschiedliche Sichtweisen und Sie wissen natürlich, inzwischen habe ich die schätzen gelernt, diese Denkweise der Strategien. Die ist nicht vollständig rational, aber sie ist etwas, was in der echten Welt ganz oft auftritt. Ja? Also wie gesagt, bei der Pipeline hatten wir das, wir haben das jetzt hier auch. Ja? Das heißt also, wir müssen uns hier immer fragen, sollten wir hier eher in der Welt der Strategeme denken oder sollten wir eher in dieser vollständigen Rationalwelt der Spieltheorie denken? Übrigens, wenn Sie sich bei diesem Spiel dafür interessieren, was wäre denn hier jetzt eigentlich so eine Art Rationallösung? Das wäre in dem Fall ein gemischtes Gleichgewicht. Das ist eins, worüber ich letzte Woche auch schon gesprochen habe. Ja? Ich habe in der letzten Woche über den War of Attrition gesprochen, also Zermürbungskrieg. Das ist ein Spiel, was von der Struktur her zu einem ähnlichen Gleichgewicht führt, wie das, was wir hier haben, wenn wir in Nash-Gleichgewichten denken. Ja, ich möchte in dieser Woche gar nicht so stark einsteigen in das, sozusagen die Methodik dahinter, wie wir da hinkommen. Aber wenn sich das interessiert, gucken Sie sich einfach das Video von letzter Woche an. Das ist strukturell sehr ähnlich. Und jetzt gucken wir uns einfach die Geschichte nochmal an, die wir bei dieser Telefonkonferenz hier hatten. War das jetzt eigentlich Dummheit oder war das Absicht? Und wir verlassen jetzt einfach mal diese Ebene der reinen Rationaltheorie und springen bitte mal wieder zurück auf die Ebene der Strategeme, der Kriegslisten, ja, also von endlicher Denktiefe. Und wir fragen uns also erstmal, sind deutsche Generäle eigentlich so dumm, dass sie sich bei sowas abhören lassen? Und da gibt es natürlich, also wir haben wahrscheinlich alle kein so besonders hohes Ansehen gegenüber unserer eigenen Bundeswehr, glaube ich, zumindest, dass sie nicht als so eine, weiß ich, herausragende Kraft dasteht. Und der Geheimdienst der Bundeswehr, ja, also diejenigen, die dafür zuständig sind, für die Sicherheit bei sowas zu sorgen, die haben auch noch den wundervollen Namen MAD. Ja, also wird natürlich nicht so ausgesprochen, das ist der MAD, Militärischer Abschirmdienst. Aber Sie merken schon, wer den Namen MAD hat, als englische Wort für verrückt, ja, den nimmt man natürlich nur ganz begrenzt ernst. Ja. Und wir müssen aber eines sehen, die Bundeswehr ist eine Vorschriftenmaschinerie. Ja, es ist von vorne bis hinten sind das alles Vorschriften. Da brauchen Sie nur so eine Kaserne, weiß ich, aus einem Kilometer Entfernung in die Nähe zu kommen, dann haben Sie schon die ersten Vorschriften. Und es sind da natürlich ganz klar Vorschriften, welche Form von Geheimhaltungsstufe, welche Art von Kommunikationskanal verlangt. Und dieses Gespräch, was hier geführt worden ist, das verlangt garantiert keinen öffentlichen Telekommunikationskanal, also wo Sie einfach über eine ungesicherte Verbindung sich mit einwählen und deshalb von jedem mitgeschnitten werden kann. Kein General, der wirklich zum General aufsteigt, würde solche Fehler routinemäßig machen. Das können Sie vergessen. Ja, also ich halte das für völlig ausgeschlossen, dass deutschen Generälen so etwas passiert. Passiert sicherlich alles mögliche andere, weil die keine Kriegserfahrung haben und sonst was. Aber hier müssen Sie ganz klar sehen, da sind so klare Vorschriften. Das ist verinnerlicht, wenn man bei der Bundeswehr ist. Einen solchen Fehler würde man einfach nicht machen. Und wenn Sie sich das angucken, dann stellen Sie auch fest, dass hier im Grunde genommen alles reingebaut ist, was es aussehen lässt wie ein Köder, wenn man mal genauer hinguckt. Ja, also eigentlich ist natürlich nicht die Idee, es auszusehen lassen wie ein Köder, sondern es soll alles plausibel aussehen, aber es sind die ganzen Elemente eines Köders drin. Gucken wir uns die Sachen mal an. Also wir haben erstmal eine Situation, bei der es plausibel klingt, dass sich jemand über eine ungeschützte Leitung einwählt. Was nämlich einer der Gesprächspartner ist, gerade in Singapur. Ja, das ist wahrscheinlich dann lästig und schwierig, über eine geschützte Leitung reinzukommen. Ja. Und infolgedessen macht er das also über eine öffentliche Leitung. Klingt erstmal plausibel. Ja. Da war er zu faul, irgendwas anderes zu machen, obwohl er eben deutscher General ist. Ja. So, dann sind im Grunde genommen die ganzen Sachen da, die wir haben. Am Anfang persönliches Blabla und sowas. Und was man vielleicht auch noch wissen sollte, ist, das ist also eine Konferenz, bei der auch sehr viele Firmen Geheimnisse da sind, wichtige Dinge aus Firmen. Das heißt, man kann sich davon ausgehen, jeder Geheimdienst dieser Welt, wahrscheinlich auch jede Menge private Unternehmen der Welt, werden dort routinemäßig die ganzen Telefonate abhören, die dort geführt werden, einfach weil sie hoffen, dass sie auch ein paar Firmengeheimnisse abgreifen. Also das ist geradezu aufgebaut, wie gesagt, wie so ein, ja, wie so eine Stelle, da schreit sozusagen danach, hört uns ab. Gucken Sie sich dann das Gespräch mal genau an. Ich habe Ihnen ja gesagt, es lohnt sich. Ja? Also Sie finden es im Internet relativ leicht. Können Sie danach suchen? Ja, finden Sie relativ leicht. Sie werden feststellen, dass Sie am Anfang ein bisschen persönliches Blabla haben, genauso wie man so eine Telefonkonferenz eben machen würde, aber nichts Kompromittierendes. Es wird auch kein Wort, kein schlechtes Wort über den Minister gesagt. Ja, also die sagen, naja, der kennt sich damit ja noch nicht so gut aus, aber er ist ja lernfähig und die müssen das komprimiert darstellen, damit er das schnell nachvollziehen kann und so weiter. Dann sagen sie aber auch, ja, das ist aber ein total umgänglicher Typ und so. Also die sprechen im Grunde genommen schon so, wie man sprechen würde, wenn man eben davon ausgeht, dass das eine offene Sache ist, ja, dass da im Grunde genommen jeder zuhören kann. Ja, das ist genau die Art und Weise, wie die das machen. Und Sie gucken sich anschließend auch mal an, wie der Minister darauf reagiert. Der Minister reagiert in einer Weise, dass er sagt, naja, man kann ja nicht vorverurteilen, sowas kann ja schon mal passieren und lauter solche Sachen. Gucken Sie sich auch mal den Inhalt noch genauer an. Also es wird ja häufig bei uns so dargestellt, als wären da irgendwelche Angriffskriege vorbereitet worden und weiß ich was, hören Sie an einzelnen Stellen. Hören Sie sich genau an, was dort gesagt wird. Die gehen alle möglichen Szenarien durch, das ist das, was man als General tun sollte, und dann sagen die an verschiedenen Stellen, nee, tut uns leid, das ist jetzt aber eine rote Linie, das können wir nicht machen, da müssen wir uns was anderes überlegen. Oder wenn so halbseidene Konstruktionen, die auch mal kurz besprochen werden, wird auch gesagt, nee, das geht nicht, ja? Da sind wir zu tief drin. Und das ist relativ klar, dass da eine relativ sozusagen deutliche Message dahinter ist, dass man eben davon ausgeht, man wird abgehört und möchte diese Dinge einfach mal gesagt haben. Das heißt also, Sie können relativ sicher davon ausgehen, dass das eine Geschichte ist, bei der die sich absichtlich haben abhören lassen. Das trägt für meine Begriffe alle Merkmale davon. Und gucken wir uns jetzt mal an, was könnten denn die Inhalte sein oder was waren überhaupt erstmal die Inhalte, über die gesprochen worden ist. Also ist darüber gesprochen worden, dass man mit dem Taurus konkrete Ziele angreifen kann. Darüber wurde auch gesprochen. Und es wurde insbesondere gesagt, dass die einsatzfähig ist. Und es wurde auch darauf hingewiesen, dass eben eine Journalistin das mal bezweifelt hat. Und auf diese Art und Weise, naja, man vielleicht an der Anstelle sagt, ist ja vollkommen lächerlich, ja, und natürlich ist das Ding einsatzfähig und so weiter. Und wie gesagt, es wurde das die nächste Message immer wieder betont, man darf bestimmte Schwellwerte, bestimmte Grenzen, rote Linien darf man nicht überschreiten. Also das sind, glaube ich, die Sachen, die dort als Messages drin sind. Und jetzt versuchen wir das mal zu entschlüsseln. Also was bedeutet das eigentlich als die Nachricht, die an die Russen geschickt worden ist? Und eine dieser Nachrichten kann sein, schaut mal her, ihr habt jetzt schon jede Menge Schwierigkeiten, wir können noch nachlegen. Ja, also wir können auf legale Weise weiterhin nachlegen, dauert ein bisschen und wir müssen ein bisschen ausbilden, lauter Sachen werden ja besprochen werden, aber guckt an, das können wir. Ja. Und es kann echt teuer für euch werden, weil es bestimmte Ziele gibt, die kritisch sind für euch und die könnten wir mit diesem militärischen System zerstören. Ja, das ist eine Nachricht, die gesendet worden kann. Und die andere Möglichkeit für Nachricht ist für meine Begriffe, guckt euch an, liebe Russen, wir Deutsche machen sowas nicht. Ja, wir haben unsere roten Linien, über die gehen wir nicht drüber. Die Engländer oder die Amerikaner, die machen das. Mit deren Hilfe vielleicht, das machen die vielleicht auch mit unseren Systemen. Aber wir sind die lieben Kinder, das ist eine Grenze, die wir nicht überschreiten, ärgert euch nicht weiter drüber. Das sind so grundsätzlich die beiden Messages, die ich dort potenziell raushöre, die vielleicht gesagt worden sind. Ich stecke da ja natürlich nicht drin, ja, aber das sind, wenn Sie sich diesen Gesprächsverlauf ansehen, eigentlich die Sachen, die dort für meine Begriffe transportiert werden. Allen voran aus meiner Sicht, dass dieser Taurus eben einsatzfähig ist. Und dass der gut ist, gut funktioniert und auch, dass der einfach gefährliche Schäden hervorrufen kann. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass ich ja häufiger mal gesagt habe, wir müssen aufpassen mit einer Eskalation. Und eine Deeskalation funktioniert natürlich nicht einfach, indem man sich hinstellt und einfach klein beigibt. Das klappt so nicht, ja, das ist klar, dann geht der andere natürlich immer weiter. Und Sie können also das, was Sie hier sehen, zu gewissem Grad interpretieren als eine Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie. Ja, also die sagen jetzt auf einem sozusagen unverfänglichen Weg, das ist ja keine offizielle Kommunikation gewesen, sondern auf einem unverfänglichen Weg, der nur für die Russen direkt bestimmt war, sagen die, okay, pass auf Leute, wir können das noch teurer machen für euch, aber das wollen wir nicht. Und vielleicht gibt es ja doch einen anderen Weg rauszukommen, aber das wird nicht dazu gesagt. Also vielleicht ist das in der Richtung zu interpretieren, dass das eigentlich genau ein Einstieg in diese Deeskalationsstrategie ist, aber eine mit potenzieller Aggressivität im Hintergrund. Das darf man nie vergessen. Das funktioniert nur beides zusammen. Jetzt ist der Plan aber nicht aufgegangen, sondern stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sitzen auf russischer Seite und ihr wird also auf die Art und Weise so ein Gespräch zugespielt. Wie fühlen Sie sich eigentlich? Und das ist natürlich etwas, also wenn ich jetzt im russischen Geheimdienst wäre, sowas abgehört hätte, ja, da würde ich sagen wir mal, die nehme ich ja überhaupt nicht ernst, das ist eine Unverschämtheit. Also in gewisser Weise ist man jetzt beleidigt. Ja? Man sagt, also so plump braucht das doch jetzt auch wieder nicht zu machen. Ja? Vielleicht ist es auch ein Missverständnis. Vielleicht war das Ganze angelegt als eine eher diplomatische Kommunikation, die dort stattgefunden hat, weil man so plump macht, ja? Dass sie sofort auf der anderen Seite verstanden wird. Leute, das ist für euch bestimmt, interpretiert das bitte entsprechend. Vielleicht haben die das anders aufgefasst. Vielleicht haben sie aber auch einfach gedacht, naja, mit denen können wir eh nicht und das regt uns einfach auf und nutzen wir die ganze Situation jetzt aus. Und dann haben die einen unerwarteten Spielzug gemacht. Sie haben nicht auf einmal das Band veröffentlicht, also die Aufnahme. Man spricht ja immer noch von einem Band, weiß auch nicht, woran das liegt. Ja? Also haben wir einfach diese Aufnahme veröffentlicht, also ein unerwarteter Spielzug. Und das ist eine Sache, die man bei der Spieltheorie immer wieder im Hinterkopf behalten muss. Wann immer wir in Spielen denken, haben wir eigentlich schon eine endliche Menge an Verhaltensmöglichkeiten. Die Besonderheit ist in der echten Welt, dass es immer kreative andere Wege geben kann. Ja, das ist eine Sache, die ich für den größten Fehler in der traditionellen Spieltheorie halte, dass wir zu früh den Möglichkeitenraum einengen und dann in diesem einen Möglichkeitenraum bleiben. Das macht eigentlich die Spieltheorie immer so, weil die sagt, da gibt es eine endliche Anzahl von Strategien, manchmal sind es ja auch unendlich viele, aber eben so gut beschreibbar, dass es eben nicht weiter stört, so dass wir dort also immer in einem festgelegten Möglichkeitsraum sind. Und ich habe den Eindruck, dass die Russen hier letztlich eine Strategie gewählt haben, die von der deutschen Seite nicht antizipiert worden ist. Die haben was anderes gemacht. Die haben das nicht intern einfach nur ausgewertet, geheim gehalten, vielleicht dem Putin gesagt, hier guck mal, die Deutschen, weiß ich, wollen nachlegen können oder haben uns ein implizites Angebot gemacht, runterzugehen, damit sie die Brücke nicht zerstören oder was auch immer. Ja? Lauter solche Sachen. Jedenfalls, das haben die anders, haben anders darauf gekontert und haben es eben öffentlich gemacht. Und jetzt müssen wir uns fragen, wieso bringt es eigentlich für die Russen mehr einen solchen Inhalt zu veröffentlichen? Also warum haben sie das nicht geheim gehalten? Ist ja auch komisch. Ja? Und auf jeden Fall ist es so, sie geben damit nicht preis, wie sie normalerweise abhören. Also denen ist auch klar, das ist normalerweise nicht der Weg, auf den sie abhören können. Das heißt also, sie verraten damit nichts. Man muss ja mal aufpassen, wenn man sagt, was man weiß, verrät man ja auch zu einem gewissen Grad, wie man es weiß. Und hier machen sie eben so offen und plump, dass sie sagen, naja, ihr habt das so plump gemacht, machen wir es auch so plump. Ihr könnt genau sehen, welcher Weg das ist. Ja? Sie sind sich offenbar auch sicher darüber, dass die anderen Abhörwege, die sie haben, dadurch völlig unbeeinträchtigt bleiben. Ja? Und für meine Begriffe ist das auch ein weiterer Indikator, also aus meiner Sicht, dafür, dass die eben auch davon ausgehen, dass ihnen etwas gesteckt werden sollte. Ja, das heißt also, die ganzen Informationen, die da drin stecken, die vermeintlichen Informationen in dieser Nachricht, die sind auch aus russischer Sicht gar keine, sondern die haben einfach nur gesagt, also diese Nicht-Nachricht, die wir hier haben, die verwenden wir jetzt mal lieber als psychologische Kriegsführung und veröffentlichen dieses Band. Und die Reaktion des deutschen Verteidigungsministeriums ist jetzt, dass sie sagen, es ist Desinformation. Aber das ist natürlich ein falsches Wort dafür. Das ist ja überhaupt gar keine Desinformation. Das ist ja völlig objektiv vorhandene Information. Und die haben ja auch bestätigt, dass diese Aufnahme authentisch ist. Also das ist eben gerade keine Desinformation. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man sich auch bewusst machen muss, wo wir den Sprachgebrauch heutzutage falsch verwenden häufig, dass wir Dinge als Desinformation bezeichnen, die eigentlich rein psychologische Kriegsführung sind. Dass wir also echte Tatsachen nehmen, Dinge, die einfach wirklich wahr sind und mit denen etwas machen. Ja, mit denen, also diese Informationen verbreiten, weil sie wahr sind. Und das ist dann eben gerade keine Desinformation. Wie gesagt, das ist psychologische Kriegsführung, es kann alles mögliche andere sein, aber es ist eben keine Desinformation. Ja. Und die Deutschen haben offenbar gedacht, dass sie hier sozusagen den Informationsraum bespielen können und haben nicht daran gedacht, dass es dummerweise auch einen anderen gibt, diesen eher psychologischen Raum. Ja, ich glaube, dass da eben tatsächlich sozusagen die einfach einen Typus von Gegenstrategie nicht richtig bewertet haben, nicht daran gedacht haben. Ja, wie gesagt, das ist meine Interpretation, das muss natürlich nicht so stimmen. Jetzt möchte ich mal noch ein paar andere Informationen sagen, die mir bei dem Gespräch selber aufgefallen sind. Und ich kann Sie wirklich nur dazu einladen, sich das einfach mal komplett anzuhören. Ist auch gar nicht so irrsinnig lange, ja, so eine ganz normale Telefonkonferenz erstmal. Was Ihnen auffallen wird, ist, dass dort ein ganz komisches Denglisch gesprochen wird. Ja, also Denglisch ist so eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Plötzlich kommen da immer so halbseidene englische Redensarten mit rein. Ja, irgendwie alle möglichen Begriffe, also neben Abkürzungen, die natürlich überall immer so ein Slang sind, gerade bei der Bundeswehr auch. Neben diesen Abkürzungen tauchen aber auch immer so komische englische Begriffe mit auf, die dort reingenommen werden. Ja. Und das ist für meine Begriffe ein Zeichen dafür, dass man sich selber eigentlich gedanklich unterordnet unter etwas anderes. Also immer dann, wenn man nicht die eigene Sprache primär für etwas verwendet, dann heißt das, dass man eigentlich den anderen, wer immer das ist, als den Meister ansieht und sich selber dort untergeordnet hat. Also das ist erstmal eine Beobachtung, die ich habe, die ich übrigens auch ganz stark in der deutschen Firmenwelt wahrnehme, dass die sich selber inzwischen nicht mehr für den Meister in irgendetwas halten, sondern immer glauben, dass dadurch, dass man es Englisch sage oder mit so einem pseudo-englischen Fachausdruck belegt, dadurch wäre es auf einmal jetzt irgendwie ernster zu nehmen. Und das nächste, was mir auffällt, ist, ich meine, wir haben es hier mit deutschen Generälen zu tun. Die duzen sich untereinander. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, dieses Duzen in einem solchen Kontext finde ich befremdlich. Und ich halte es auch für gefährlich. Ich halte es deshalb für gefährlich, weil man dort auf einmal das Gefühl hat, ach, wir sind hier in so einer Art Kindergartenspielchen und wir machen hier ein bisschen was mit Sandförmchen und solchen Sachen. Das resultiert daraus, dass man einfach kumpelhaft so ein Du zueinander hat. Aber das sind keine Sandkastenspiele, die dort sind. Das sind keine Förmchen, sondern das sind halt echte Kriegsspiele. Ja? Und zwar im Sinne der Spieltheorie. Ja? Das sind strategische Überlegungen, die zu einem echten Krieg dazugehören und zu einem Krieg, bei dem eben tatsächlich einfach Menschen sterben, ja? Bei denen echte Waffen auf echte Menschen schießen. Und das für meine Begriffe verliert man den Bezug dazu, dass es so ist, wenn man einfach mit diesem komischen Du ankommt und dort in einer Welt rumhantiert, als wäre man eben, wie gesagt, im Kindergarten mit Sandförmchen, hat aber in Wahrheit Taurus-Raketen, die eine unglaubliche Zerstörungskraft haben. Ja, also ich finde das außerordentlich befremdlich, dass dort einfach eben dieses kumpelhafte Du so vorherrscht. So, ja, wie gesagt, als würde man irgendwie Windeln verkaufen oder irgend sowas. Ja, also meinetwegen, das kann ja in Firmen kann das ja so gemacht werden. Aber ich halte das hier für einen ganz großen Fehler. Ja. Vielleicht auch noch eine Sache zu Spieltheorien. Viele stören sich an diesem Wort Spiel und haben auch erstmal das Gefühl, das ist so spielerisch alles und sowas. Dann merken sie, hat ja doch was mit Krieg zu tun. Das waren ja auch die ersten Anwendungen. Das passt ja so überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, das ist eine Sache, da muss man die Leute regelmäßig dran erinnern, dass solche strategischen Spielüberlegungen zwar ursprünglich mal aus den Gesellschaftsspielen herauskommen, dass die aber eben jetzt eine ganz andere Bedeutung bekommen haben. Ja, dass man jetzt eben über strategische, echte Weltsituationen nachdenkt und das eben noch mit Methoden der Spieltheorie, damit solche Sachen einfach nicht verloren gehen. So, und für den Fall, dass Sie jetzt wieder vielleicht etwas mehr ins Abstrakte reingehen wollen, ja, denken Sie dran. Es gibt dieses Buch über Strategeme, ja, ist nicht genau die Spieltheorie, es gibt das Buch über Strategeme, 36 Strategeme der Krise. Das ist für meine Begriffe schon auch eine interessante Sache, da einmal einzusteigen, mit ein bisschen Abstand. Es geht eher um solche Geschichten, die auch im historischen China oder an anderen Stellen in historischen Kontexten aufgetaucht sind. Aber es ist natürlich etwas, wo man sich immer dran erinnern muss, das gibt es halt auch in der echten Welt. Nicht nur im Krieg, aber es gibt es in den verschiedensten Konstellationen. Okay, ansonsten gibt es natürlich auch die Light-Version, und wenn Sie sagen, nee, so ein ganzes Buch kaufen und dann am Ende noch lesen, das überfordert mich ja total. Das möchte ich mir lieber anhören, kein Problem. Sie wissen ja, Sie abonnieren einfach meinen Kanal, dann kriegen Sie jede Woche eine Sache zur Spieltheorie. Und in dem Sinne sehen wir uns ja nächste Woche wieder. Bis dahin.